Genderfragen on The Wire. In der letzten Previously-Sendung haben wir euch die TV-Serie The Wire vorgestellt. Die vielgelobte sozialkritische Dramaserie über den Zustand der postindustriellen Gesellschaft in amerikanischen Großstädten des 21. Jahrhunderts wird von Fans und Kritikerinnen gleichermaßen als die beste Serie in der Geschichte des Fernsehens bezeichnet. Im Grunde haben wir uns in unserem Beitrag diesem Lob angeschlossen. Umso schwieriger war die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass es The Wire als eine der progressivsten TV-Serien an Sensibilität für feministische und genderpolitische Aspekte mangelt. Wir haben sie dennoch nicht gescheut. Hilfreich hierbei waren vor allem Texte und Diskussionsbeiträge US-amerikanischer Blogs, so zum Beispiel die Einschätzung von Sophie Jones auf popmatters.com.
Geschlechterverhältnisse sind nur eine Fußnote in der anspruchsvollen Darstellung urbaner, spätkapitalistischer Realität in Baltimore, Maryland. Mehr als 30 Charaktere begleiten die ZuschauerInnen durch die 5 Staffeln, aber nur sehr wenige dieser Charaktere sind Frauen. Ein Blick auf die HBO-Website Cast and Crew zeigt, wie wenige es sind. Es gibt pro Handlungsrahmen eine weibliche Hauptfigur. Kima Gregs als Polizeikommissarin bei den Cops, Rhonda Perlman als Staatsanwaltsassistentin am Gericht, Brianna Barksdale, die Schwester von Avon Barksdale und Mutter D'Angelo Barksdales, das Drogenbusiness der Barksdale-Familie zusammenhaltend, sowie Snoop auf der Straße als kaltblütige Soldatin des Drogenkings Marlo Stanfield.
The Wire als neorealistische Serie ist den gegenwärtigen Verhältnissen verpflichtet und, so mag man zur Verteidigung der Serie einwenden, entsprechend gering muss der Anteil an Frauen ausfallen, solange sie den Bezugssystemen von Strafvollzug, Drogenhandel, Politik und Gewerkschaften spielt, von denen man weiß, dass sie nach wie vor fest in Männerhand sind. Und dennoch drängt sich der Eindruck auf, dass die Frauenfiguren strategisch platziert wurden, um die Handlungen männlicher Hauptfiguren zu betonen, zu kontrastieren oder zu entwickeln. Es sind so wenige Frauencharaktere, dass Frauen in der Serie niemals dazu kommen, miteinander zu sprechen. Es ist Männertalk, der die Handlung voranbringt. Es ist das Leben der Jungen und der Männer, welches auf dem Spiel steht, die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, werden verhandelt, und ihnen gehört dementsprechend auch die ganze Empathie der Zuschauenden.
Einer der extrem seltenen Momente, in denen zwei Frauen zusammen zu sehen sind, ist das Gespräch zwischen Detective Kima Gregs, ihrem Kollegen Lester Freeman und Jardine Inez, einer Tänzerin in Barksdales Club Orlando. Jardine soll der Polizei bei den Ermittlungen gegen die Barksdale-Drogenorganisation helfen, nachdem sie erfahren hat, dass ihre Kollegin Keisha auf einer der Barksdale-Partys an einer Überdosis gestorben ist und in einem Teppich gerollt in einem Müllcontainer entsorgt wurde.
How long you been working at Orlando's?
4 or 5 months.
You like it?
Pays the rent.
You must see a lot there, I imagine.
What do you mean?
There's a lot of players there, a lot of game being played.
I don't know nothing about that. I just work for tips.
For tips?
Tips, drinks. You know, I'm just a B girl. I don't mess with nothing beyond that. Some of the girls in there, they're into drugs and whatnot. Some of them turn tricks in the rooms upstairs, but I mostly just stay at the bar.
Hmm. You know, Miss Ennis, it's a rare thing when we have somebody to come on downtown with us and we don't have a charge on them. We don't tell them what we're going to talk about, and they come along without complaining. That hardly ever happens.
Really? If ever.
I figure you got your reasons.
The crew that runs Orlando's, they've dropped about a dozen bodies over the last year, and they're running the drugs in every housing project west of the Martin Luther King.
I don't know anything about that. I just work for tips.
But now you do know, right? Because we're telling you.
You know a girl named Keisha Michaels?
She dances with me.
How's she doing?
All right, I guess.
Found nude Monday morning in a dumpster off Reisterstown Road above Northern. Toxicology is positive for heroin and cocaine.
In a dumpster?
Rolled up in a rug.
She overdosed and whoever was with her didn't do shit but rolled her up and threw her away.
Because that's how they do.
Positive for semen in vaginal, anal, and oral cavities. 3 different blood types, all secretors.
Eine gute Gelegenheit, Gender-Aspekten die gleiche umfängliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen wie anderen Themen, die The Wire aber nicht ergreift. Stattdessen müssen wir erleben, dass Jardine nach Abschluss der Ermittlungen aus der Serie verschwindet, ebenso wie Billy Russell, die sich in Staffel 2 von der Hafenpolizistin zur cleveren Ermittlerin gegen den Containerdiebstahl entwickelt hatte.
Beide Frauen tauchen in den darauffolgenden Staffeln noch einmal kurz auf, den beiden Kommissaren Lester Freeman und Jimmy McNulty als Partnerinnen an die Seite gestellt. Insbesondere bei B.D. Russell hat man nachträglich den Eindruck, dass diese Figur nur eingeführt worden ist, um McNulty dabei zu helfen, seinen unsteten Lebenswandel und Alkoholismus zu bezwingen und nicht, weil die Serie eine Polizeikommissarin mit Kenntnissen über den Hafen braucht. Anscheinend fehlt den beiden Drehbuchautoren David Simon und Ed Burns die Fantasie, wenn es darum geht, Frauenfiguren von einer Staffel in die nächste mitzunehmen und ihnen eine eigene Geschichte oder einen eigenen Handlungsbogen zu schreiben. Bei männlichen Hauptfiguren gelingt ihnen das mühelos. Sowohl Roland Braspaluski als auch Bunny Colvin, die beide aus dem Polizeidienst ausscheiden, sehen wir später im Schuldienst wieder.
Dies bringt uns zur Staffel 4. Diese widmet sich 4 Kindern an einer gemischten Highschool, deren Zukunft auf der Kippe steht. The Wire fokussiert schonungslos auf den Umstand, wie das Zusammenspiel von Familien, Schule, Sozialsystem, Rechtssystem und Polizei diese Kinder chancenlos zurücklässt. Die Geschichten von Michael, Dookie, Naaman und Randy werden sensibel und aufschlussreich erzählt, ohne sie auf ihre Rolle im Erleben von Erwachsenen zu reduzieren. Aber warum sind es alles Jungs? In den Augen von The Wire sind es die Jungs, die draußen an der Ecke stehen und mit Drogen dealen, sich gegenseitig umbringen und im Knast landen. Die Jungs sind in Gefahr. Und nur sie. Warum? Besteht nicht die Gefahr für die Mädchen, Ehefrauen und Mütter zu werden, abhängig vom Drogengeld, ebenso wie das Risiko für die Jungs, Ehemänner und Väter zu werden, die eben jenes Drogengeld verdienen?
Ein weiteres Problem stellt die Darstellung der schwarzen Frauen der Unterschicht bzw. im Drogenbusiness dar. Sie sind entweder alkohol- oder drogenabhängig und vernachlässigen ihre Kinder oder geldgierig und zwingen ihre Kinder in den Drogenhandel. Die Geschichten der Mütter von Wallace, Michael und Naaman werden nicht erzählt. Wir erfahren nichts über die Umstände, die zu ihrer Alkohol- oder Drogenabhängigkeit geführt haben oder weshalb sie mit Drogendealern verheiratet sind. Die Handlungen der Männer in den jeweiligen Kontexten zu interpretieren obliegt uns. Die Mehrdeutigkeiten, mit denen diese repräsentiert werden und die mit viel Applaus für Authentizität belohnt wurden, kommen nicht zur Anwendung bei der Darstellung der schwarzen Mütter, Frauen ohne das soziale und kulturelle Kapital jener Männer, schreibt Elizabeth Ault in ihrem Paper »You can help yourself, but don't take too much. African-American Motherhood on the Wire« für den Kongress »Heart of the City – Black Urban Life on the Wire«.
Die Subjektivitäten und Sehnsüchte der schwarzen Mütter der Unterschicht sind nicht Gegenstand der Erzählung. Ihre unterkomplexe Darstellung produziert starke Zweifel an ihrer Tauglichkeit als Mütter. Sie werden vereinfacht als böse und schlecht dargestellt und nicht als Produkt des Systems, wie es für die Männer geschieht, deren unmoralisches Agieren sich immer mit den Umständen erklären lässt. Diese geringe Aufmerksamkeit gegenüber den schwarzen Müttern schlägt sich nieder in Diskussionen und Abstimmungen, in denen sie oft als meist gehasst oder unmoralisch gelistet werden.
Völlig gegenteilig fallen hingegen die Einschätzungen zur Darstellung homosexueller Figuren aus. Viel Beifall erhält The Wire zum Beispiel von Hillary Robbie, die in einem Artikel auf darkmatter.org das Dekonstruktionspotenzial der Serie untersucht. Entsprechend ihrer Analyse stellt The Wire dabei nicht nur populäre Annahmen über Homosexualität in Frage, die Serie unterläuft auch die Erwartungen des heterosexuell normierten Zuschauers bzw. der Zuschauerin und demontiert außerdem spezifische rassistische Stereotype von Homosexualität. Diese Beobachtungen lassen sich an den beiden queeren Hauptfiguren festmachen. Kima Greggs, die lesbische Polizeikommissarin, und der schwule Omar Little, der die größten Drogendealer der Stadt ausraubt und Kokain und Heroin an die Bedürftigen verteilt, im Austausch für absolutes Stillschweigen über seinen Aufenthaltsort.
Die Beziehung zwischen Kima Greggs und ihrer Partnerin Cheryl wird so normal wie andere heterosexuelle Partnerschaften behandelt. Wie bei anderen Paaren auch, hat diese Partnerschaft ihre Höhen und Tiefen, sei es hinsichtlich der Gefahren, die mit Kimas Job verbunden sind, oder der bei beiden verschieden stark ausgeprägte Wunsch, ein Kind zu haben. Es ist faszinierend festzustellen, dass man nach einer Weile schlicht vergessen hat, dass es sich bei Kima und Cheryl um ein schwarzes lesbisches Paar handelt, weil sie so normal sind.
Auch Omas Homosexualität ist eine Nebensächlichkeit seiner Existenz. Zwar sprechen seine Gegner mit homophoben Beleidigungen über ihn, aber letztendlich sind es seine Skrupellosigkeit und sein Erfolg, die ihn definieren. Omar hat durch die 5 Staffeln hindurch nacheinander feste Liebesbeziehungen zu 3 verschiedenen Männern. Mit eben jenen stabilen Beziehungen dekonstruiert die Figur des Oma gängige Bilder des Schwarzen als übersexualisiert und die des schwulen Mannes als häufig partnerwechselnd.
Oma stellt außerdem einen seltenen Charakter im TV dar, der Maskulinität und Homosexualität in Einklang bringt. Die Figur ist bahnbrechend hinsichtlich der Idee, dass schwarze Männer schwul sein können und maskulin sowie maskulin und nicht übersexualisiert. Patricia Hill Collins weist in ihrem Buch Black Sexual Politics, African Americans, Gender and the New Racism außerdem darauf hin, dass Oma nicht nur nicht dem Stereotyp der Sissy entspricht, sondern auch die weit verbreitete Vorstellung von schwulen Männern als weiß und wohlhabend unterläuft, da es sich bei seinen Partnerschaften um homosexuelle Beziehungen zwischen zwei schwarzen Working-Class-Männern handelt.
Während es also The Wire an starken weiblichen Figuren fehlt, um traditionelle heterosexuelle Geschlechterrollen in Frage stellen zu können, hat sie große Arbeit bei der normalen Darstellung homosexueller Beziehungen geleistet. Stehen nicht aber die außergewöhnlichen Leistungen von The Wire mit dem mangelnden Ehrgeiz hinsichtlich der Darstellung komplexer weiblicher Charaktere in Frage?
Hierauf antwortet Alice Kim, Hochschulassistentin für Film und digitale Medien an der Santa Cruz University, California. Es ist schwierig, mit allen Belangen umzugehen. Ethnie, Klasse, Geschlecht, Sexualität. Da die Show die meisten dieser Fragestellungen unglaublich gut und mit erstaunlicher Qualität verhandelt, sticht das Scheitern an den weiblichen Charakteren besonders hervor. In einem der Blogs, in denen feministische Kritikpunkte an The Wire diskutiert werden, schließt ein Kommentar mit der Einschätzung: Ich denke, es ist diese Nachlässigkeit gegenüber den Frauenfiguren, die aus David Simon einen Bad Good Guy macht.